Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Glück auf.
Jetzt ging es letztlich bei uns doch um den guten Sound. Das wollen wir jetzt ein bisschen fortsetzen, denn heute geht es um den guten Klang. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Ja, guten Tag Daniel.
Hallo Falk, da war wieder die Werbung.
Ja, ich konnte nicht, ja. Aber hier hat es, finde ich, ganz gut gepasst. Und das Thema ist auch ein sehr, sehr wichtiges beim Hörspiel. Wir haben ja letztlich noch über Surround gesprochen, aber das Thema Klang und Akustik ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges, gerade beim Aufnehmen, das heißt für den geneigten Hörspielmacher, dass der Klang möglichst gut, störungsfrei und möglichst, ja, eigenschaftsarm, sage ich jetzt mal, sehr neutral, in das Aufnahmemikrofon reingeht, damit man dann am Ende möglichst viel damit machen kann und es dann möglichst auch gut klingt.
Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir das Thema Raumakustik mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, weil ich kann mich noch genau erinnern, als ich damals angefangen habe mit meinem ersten Hörspiel, dann ging es ja nicht nur um die Wahl des Mikrofons, sondern eben auch, wo nimmt man überhaupt auf?
Ja.
Und wir wollen jetzt das Mikrofon einfach mal beiseite lassen. Das ist so ein eigenständiges Thema, wo wir uns auch gerne mal drüber unterhalten können. Sondern es geht in erster Linie um den Raumklang und der Raumakustik bei der Sprachaufnahme. Weil das ist wirklich eine Hürde, die muss man nehmen. Sonst ist das ganze Hörspiel nachher wirklich, ich sag mal, schlecht anzuhören, wenn die Raumakustik bei der Aufnahme einfach schlecht ist.
Ja, und das wollen wir nicht.
Nein, deswegen, Falk und ich haben da so unsere eigenen Erfahrungen gemacht und die teilen wir jetzt eigentlich mit euch.
Genau. Vielleicht.
Wie sollen wir vorgehen? Sollen wir erstmal Anekdötchen erzählen oder sollen wir erstmal aufklären, was wir denn genau überhaupt meinen mit Raumakustik für die Leute, die sich jetzt gar nichts darunter vorstellen können?
Klären wir doch vielleicht erstmal auf. Von meiner Seite aus wäre der Aufhänger zu sagen, ihr kennt das ja, wenn ihr selber in einem Raum seid und was laut sagt. Je nachdem, wie viel in dem Raum drinsteht, gerade schönes Beispiel, wenn ihr gerade frisch umgezogen seid, ihr kommt in einen neuen, unmöblierten Raum, kein Teppichboden und das hallt wie Hulle. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Akustik zum Aufnehmen, weil diese ganzen Hall-Effekte, die sind dann ja auch auf der Aufnahme mit drauf. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem Dialog seid und der andere, eigentlich ist die Szene irgendwo auf der Straße, dann haben wir ja schon festgestellt in einer Folge, da braucht man ein braunes Rauschen, damit sich das so ein bisschen straßig anhört, vielleicht so ein bisschen Passanten, die vorbeilaufen und der eine hallt dann plötzlich total und der andere gar nicht, dann klingt das total furchtbar und das reißt einen sofort aus dem Hörspiel raus. Deswegen versucht man eben diese ganzen Phänomene und Daniel, du hast vielleicht auch noch das ein oder andere Phänomen oder kannst das noch ein bisschen von deiner Warte beschreiben. Aber dementsprechend versucht man so arm wie möglich aufzunehmen, damit man eben möglichst viel im Nachhinein mit den Aufnahmen machen kann und die möglichst auch angleichen kann.
Jetzt könnte man natürlich sagen, der einfachste Weg, ihr geht einfach in ein ordentliches Tonstudio.
Ja.
Dort habt ihr Fachleute mit Fachequipment, die sich auskennen. Alles ist optimal ausgelegt für eine Sprachaufnahme und es kann losgehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die dafür Geld haben wollen.
Die wollen garantiert dafür Geld haben.
Ja. Es sei denn,
ihr kennt da jemanden, der jemanden kennt.
Richtig, die wollen halt schließlich damit ihre Kohle verdienen, ist ja deren Job. Jetzt sagt ihr, okay, ihr habt vielleicht nicht das nötige Kleingeld und ihr wollt es einfach selber gerne mal ausprobieren, weil ihr einfach Bock habt, mit der Technik rumzuspielen. Bedeutet also, ihr versucht es zu Hause.
Ja.
Deswegen versuchen wir euch jetzt auch so ein bisschen so ein paar Tipps zu geben, wie ihr das denn in den eigenen vier Wänden machen könnt. Ich bin damals losgegangen und habe einen Tipp vom Kumpel gekriegt, vom Arbeitskollegen, der selber auch Musik gemacht hat und sich eben auch mit Akustik auskennt. Er sagte, ja, geh doch einfach mal von Raum zu Raum und klatsch ein paar Mal kräftig in die Hände. Und hör dir dann an, wie klingt das? Und du wirst merken, dass nicht alle Räume gleich klingen, weil es kommt darauf an, wie groß die sind. Falk, du hast es auch schon gesagt, welche Möbel stehen da drin? Was ist da zum Beispiel viel weiches Material oder viel hartes Material? Und das sind alles Dinge, die die Raumakustik beeinflussen. Ihr müsst euch das so vorstellen, je härter ein Widerstand ist oder je härter ein Material ist, desto härter knallt auch das Echo zurück. Das heißt, ihr sprecht irgendwo gegen, der Schall schlägt dann zum Beispiel gegen eine Betonwand und kommt extrem stark auch wieder zurück.
Ja,
und
vielleicht
das ist der. Ja,
um das noch ein bisschen zu visualisieren vielleicht, das ist wie wenn man in einen Teich einen Stein wirft und man sieht dann diese konzentrischen Kreise, die sich ausbreiten und so ähnlich kann man sich das mit dem Schall vorstellen, wenn ihr was in den Raum reinsagt und je nachdem, wo es dann aufprallt, wird es dann zurück und je nachdem, wie hallig der Raum ist, kann das eben mehrere Male passieren, von unterschiedlichen Dingen abprallen und dann klingt das so total seltsam.
Es kann auch vorkommen, dass der Klang nicht nur einen Raumhall bekommt, das klingt so wie so ein ganz leichtes Echo, sondern es kann auch passieren, dass der, ich bin ans Mikro gestoßen, egal. Es kann auch passieren, dass der Klang so ein bisschen metallisch wirkt. Mm. Das kann eben auch zum Beispiel passieren, wenn der Raum einfach nicht optimal, ich sag mal, ausgelegt ist, um da Sprachaufnahmen zu machen. Ihr müsstet eigentlich auf meiner Aufnahme auch immer so einen ganz leichten Raumklang hören, weil ich hier sitze im Wohnzimmer und hier sind sehr wenige Möbel drin, die eine weiche Oberfläche haben, sondern ich habe hier zum Beispiel Steinboden, ich habe Steinwände, ich habe hier Regale stehen, ich habe eigentlich nur Flächen, die wirklich hart reflektieren. Ja. Und ich müsste diese ganze Bude eigentlich komplett umbauen, damit sich der Ton noch besser anhört. Man muss ja nicht gleich alles abreißen. Es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, wie man die Raumakustik und die Sprachaufnahme verbessern kann.
Ja.
Und Falk, ich würde mal sagen, hau du mal ein paar Tipps raus und dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Tipps ergänzen kann.
Also, natürlich kann man erstmal, gerade wenn man anfängt und das erste Hörspiel macht, nicht erwarten, dass man ein komplettes Studio bebaut. Da gibt es unterschiedliche Methoden, habe ich alle schon angewandt und die sind eigentlich ganz praktisch. Zum einen, wenn ihr im Wohnzimmer noch Vorhänge habt und das ist so ein schöner, dicker Stoff, dann kann das schon richtig gut helfen, wenn ihr euch in diesen Stoff einwickelt, mit dem Mikro versteht sich, und ihr werdet feststellen, plötzlich ist der ganze Hall weg. Und das klingt eigentlich ganz gut abgefedert. So habe ich diverse Hörspielaufnahmen schon gemacht. Damals bei mir im Wohnzimmer mit einem richtig dicken, undurchdringlichen Stoff. Dementsprechend gibt es dann auch die berühmte Geschichte von den Kleiderschrankstudios. Das heißt, dass man in den Kleiderschrank geht, geht theoretisch auch, weil da sind sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Stoff um euch rum. Und auch das kann funktionieren, sofern euer Kleiderschrank mitspielt. Ihr könnt euch natürlich auch aus irgendwelchen Kissen eine kleine Burg bauen um euch herum. Das kann auch funktionieren, wenn die Kissen eben dementsprechend dicken Stoff haben. Und das Ganze ist ja meistens eben durch Material noch aufgefedert. Auch das kann ganz gut sein, gerade wenn man so die ersten Aufnahmen machen will, um so ein bisschen was zu machen. Hast du noch Tipps?
Ich habe, zu der Kissenburg, da habe ich gleich noch eine schöne Anekdote. Also ich habe mich ja damals schlau gemacht und habe mal geguckt, ja, was brauche ich denn überhaupt für Materialien? Du hast schon gesagt, ein dicker Stoff, damit geht schon los, das kann man kaufen. Ich glaube, der heißt Molton.
Molton gibt es. Molton, das sind diese dicken Theatervorhänge. Die eignen sich super dafür, ja.
Die sind eben auch, die haben keine harte Oberfläche, sie sind eben etwas weicher und deswegen kann der Schall so ein bisschen, wird er abgefedert. Und da gibt es spezielle Platten. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal in so einem Proberaum wart. Manche Proberäume sind ja total ausgekleidet mit Eierkarton. Das ist ja, zu der einen ist das eine Dämmung, dass der Schall nicht nach außen geht. Das heißt also, sie wollen halt, dass die Musik nicht so weit nach außen dringt. Sie bringt aber auch den kleinen Effekt, dass das so ein bisschen dieser Raumklang abgefedert wird. Das gibt es auch als, ja, so eine Art Schaumstoff. Der sieht dann aus wie so eine Schaumstoffnoppen. Und die werden dann auch oft in den professionellen Studios verwendet, die den Raumklang einfach so ein bisschen abfedern. Ja. Und dann gibt es noch speziellen Schaumstoff. Ich glaube, das nennt sich Basotect. Das ist eine spezielle Art. Das ist ein sehr leichter, aber ein sehr fester Schaumstoff, der je nachdem, wie dick der ist, also je dicker der ist, desto tiefer geht der in die Frequenzen rein. Und damit könnte man die sogenannte so Absorberplatten machen. Die werden oft mit Stoff bespannt und die kann man sich überall hinstellen und dann kann man halt an den Stellen, wo der Schall halt hinkommt, kann man sich die aufstellen und da wird auch das Echo, der Raumklang so ein bisschen abgefangen. Und so habe ich damals auch viele Aufnahmen gemacht. Ich habe mir einfach so Basotec-Platten gekauft, die gibt es in verschiedenen Größen. Die sind nicht ganz billig, also man kann, ich habe damals die online bestellt, die hatten dann 60 mal einen Meter oder so waren die Platten. Ja. Das waren ungefähr 10 Zentimeter dick, das heißt also, ich wollte so ein bisschen in die Tiefen gehen und den Bassbereich so ein bisschen abfedern. Und dann habe ich die einfach selber mit Stoff bespannt und habe hinten so Ösen dran gemacht, dass ich die aufhängen kann.
Ja.
Man kann die auch einfach hinstellen, hinlegen und davon hatte ich mir so 4 Platten, glaube ich, gekauft und habe die dann im Raum verteilt und das sollte dann so ein bisschen den Raumklang abfedern. Und das funktioniert auch ganz gut. Das Problem ist nur, je größer der Raum, desto mehr braucht ihr von dem Zeug und dann wird es halt schon ein bisschen teuer.
Genau. Noch eine andere Möglichkeit ist, wenn man eben hauptsächlich nur eben Sprachaufnahmen machen möchte und so ein bisschen nur als temporäre Lösung das machen möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, einen sogenannten Mixscreen sich anzuschaffen. Mixscreen ist quasi auch ein kleiner Kasten, der eben auch mit diesem Stoff und dem Schaumstoff ausgekleidet ist, in den ihr dann quasi das Mikrofon reinstellt und dann quasi direkt da rein sprecht. Je nachdem gibt es in unterschiedlichen Preisvarianten, aber das ist so eine relativ günstige Möglichkeit, wie man das auch so ein bisschen emulieren kann. Es ist nicht so perfekt, wie wenn man wirklich den kompletten Raum Schall behandelt. Und ein anderer Effekt ist auch, und zwar ein dicker Teppich. Das heißt, wenn ihr einen Raum habt, zum Beispiel mit Parkett, das ist hier bei mir zum Beispiel der Fall, dann hat extrem geholfen, so einen richtig schönen dicken Teppich reinzulegen, auf dem ich hier sitze. Und der Teppich schluckt wahnsinnig viel von dem Raumklang schon weg. Ich müsste jetzt hier die hintere Wand noch behandeln, weil die ist komplett kahl noch. Aber ansonsten ist der Raum schon relativ gut dafür, dass er eigentlich eben wenig bisher behandelt ist.
Also so ein Raum akustisch, sag ich mal, fit zu machen, das ist jetzt auch kein absolutes Hexenwerk, da braucht man tatsächlich nicht viel. Man kann das auch wirklich günstig machen. Also wenn ihr einen Teppich legt zum Beispiel, ihr könnt auch Regale, Möbel abdecken, wenn ihr Decken habt. Dann nehmt einfach die Decken und versucht so viel wie möglich abzudecken. Und auch da, wie ich vorhin schon sagte, versucht einfach dann in die Hände zu klatschen und überprüft einfach, wie klingt das jetzt. Also ihr macht das, bevor ihr den Raum präpariert, klatscht ihr ein paar Mal in die Hände und guckt, weil durch dieses Klatschen, das ist ein sehr hochfrequenter Ton, der eben, ich sag mal, sehr deutlich klingt und auch entsprechend ist der Raumklang sehr deutlich zu hören. Dann macht ihr das, den Raum präparieren, dann klatscht ihr nochmal in die Hände und ich sag euch, ihr würdet sofort den Unterschied hören. Und je nachdem, wenn ihr ein sehr gutes Mikrofon habt, dann ist es auch sehr empfindlich. Das heißt, es würde auf solche Kleinigkeiten auch sofort reagieren und man würde das auf der Aufnahme hören, dass die Sprachaufnahme ein bisschen optimiert ist. Man versucht ja immer, möglichst ja so einen trockenen Klang hinzubekommen, der frei ist von Raumklängen, damit man die später im Mix wieder hinzufügen kann.
Genau.
Wenn der schon drin ist auf der Aufnahme, ja, dann ist immer schwierig, da noch was hinzuzufügen.
Genau, also irgendwann demnächst werden sicherlich KI-Tools gut genug sein, auch Schall aus einer Aufnahme rauszukriegen. Aktuell kann ich euch sagen, ist das extrem schwierig und man hat Glück, und es man schaut sich das dann nachher an und es sind nur bestimmte Frequenzen, die man dann rausfeilen kann. Aber wenn das alles auf einer Frequenz liegt oder auf den Hauptfrequenzen liegt, dann habt ihr da wenig bis keine Chance, das wirklich sinnvoll aktuell rauszukriegen oder nicht ohne richtig großen Aufwand.
Ihr müsst euch das vorstellen, wenn wir mal von Frequenzen sprechen, das ist jetzt so ein bisschen komplex, aber ich will das mal so runterbrechen. Stellt euch einfach Frequenzen als vertikale Linien vor. Ganz links sind die Tiefen und ganz nach rechts wird der Ton immer höher. Und irgendwo in der Mitte, da bewegt sich so die Stimme und auch dann der Raumklang. Und wenn der Raumklang zu viel wird, das heißt, ihr habt ein Echo, dann streckt sich dieser Raumklang über eine relativ große Frequenzbreite.
Ja.
Und das rauszufiltern ist sehr kompliziert, weil ihr in ganz viele senkrechte Linien quasi eingreifen müsst. Und auch ein Kompressor, der kann viele sagen ja doch, das kriegt man mit dem Kompressor weg. Bei bestimmten Sachen ja, aber wenn ihr richtig einen fiesen Hall drauf habt, ist meine Erfahrung, kriegt ihr mit dem Kompressor nicht weg, weil das zu viele Frequenzen betrifft, die man gar nicht alle rausfiltern kann. Deswegen ist ein sauberer Klang, ein trockener, guter, neutraler Klang wirklich unheimlich gut, um später im Hörspiel das weiter zu verarbeiten, eine ordentliche Abmischung zu machen und eben den Raumklang draufzulegen, den ihr bestimmt und den ihr haben wollt. Aber jetzt nicht so viel in die Technik gehen, weil das ist echt kompliziert.
Also da kann man recht viel investieren und wenn ihr es wirklich ernst meint und auch Geld in die Hand nehmen wollt, dann gibt es natürlich auch sogenannte Raumakustiker, die man sich dann ins Haus holen kann, die dann auch Mikrofone aufstellen und die dann dementsprechend auch den Raum ausmessen können und die dann genau sagen können, okay, hier in der Ecke braucht ihr das, in der Ecke braucht ihr das. Und das ist natürlich, da kriegt man dann den Raum auch perfekt oder nahezu perfekt hin. Das ist das, was das Klatschen dann nicht mehr kann, weil das Klatschen ja, wie du sagtest, ja nur eine ganz bestimmte Frequenz abdeckt, aber nicht die komplette Bandbreite. Das ist dann, wie gesagt, die höhere Kunst. Wie gesagt, fangt mit einem Vorhang an, fangt mit einer Kissenburg an, fangt mit eurem Kleiderschrank an und arbeitet euch dann langsam hoch, dann habt ihr wahrscheinlich am meisten davon.
Und dann ist es auch vor allem wichtig, wo ihr das Mikrofon positioniert.
Ja.
Was ich zum Beispiel jetzt nie machen würde, dass man wirklich so das Mikrofon direkt vor eine Wand stellt und man stellt sich dann hinter das Mikrofon und spricht frontal gegen eine Wand. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil dann habt ihr diesen Effekt auf jeden Fall sehr stark und das Mikro ist ja dann auch sehr nah an der Wand dran und entsprechend habt ihr auch die Reflexion mit drauf. Da hätte ich gesagt, schaut auf jeden Fall, ihr könnt ja auch laut sprechen und ihr hört sofort, wenn ihr in dem Raum euch bewegt, ob sich da was ändert. Und dann könnt ihr auch entsprechend das Mikrofon positionieren.
Ja.
Also ihr dürft auch ruhig schon irgendwo euch in der Nähe von der Wand stellen, das ist kein Problem, aber bitte nicht auf gar keinen Fall direkt davor. Da sollte immer so ein bisschen Platz dazwischen sein.
Was zum Beispiel, aber je nachdem, das könnt ihr eben ausprobieren, funktionieren könnte, ist, euch eher in eine Ecke zu positionieren, weil ihr dann nicht direkt auf eine gerade Wand sprecht, sondern eben auf Winkel sprecht. Das heißt, der Schall wird nicht direkt zu euch zurückgeworfen, sondern abgelenkt. Das kann auch schon ein bisschen helfen. Aber in der Tat, das ausprobieren, wie gesagt, stellt euch vor, ihr werft einen Stein ins Wasser und dann seht ihr ja, wie sich das ausbreitet. Und genauso ist es dann beim Schall. Das kann man sich dann am besten vorstellen. Wird dann direkt euch zurückgeworfen, also nie vor geraden Flächen. Es sei denn, die sind eben entsprechend behandelt, also entweder mit entsprechendem Material überzogen oder ihr habt einen Absorber etc. pp.
Das Schöne ist, dass ihr euch sehr viele Sachen wirklich selber bauen könnt, ohne jetzt wirklich sehr viel Geld zu versenken. Für den Anfang ist es natürlich immer praktisch, wenn man das zu Hause machen kann. Natürlich, wenn ihr irgendwann, ich sag mal, eure Qualität in den Hörspielen steigert, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, wir mieten uns vielleicht ein Studio und nehmen dann professionell auf. Das könnt ihr natürlich machen. Wir wollen ja nicht sagen, um Gottes Willen, geht da bloß nicht hin, sondern Studio, ganz im Gegenteil.
Studiotechnik ist immer noch besser. Genau, ja. Die sind natürlich darauf ausgelegt und da habt ihr es natürlich noch viel einfacher, trockene Aufnahmen zu machen, weil man ja meistens, selbst wenn man zu Hause aufnimmt, meistens so ein bisschen Rest hat. Da kann man, wenn man da ein bisschen was noch drauf hat, kann man versuchen, das mit Hintergrundeffekten, also irgendwie Straßenlärm oder sonst irgendwas so ein bisschen zu übertünchen. Das funktioniert beim Hörspiel besser, als es beim Hörbuch funktioniert. Beim Hörbuch hört man ja wirklich nur eure Stimme im Normalfall. Also da ist es noch deutlich kritischer.
Genau. Da muss es wirklich perfekt sein.
Da muss es dann perfekt sein, genau.
Kann ich von mir auf jeden Fall behaupten, wenn ich schon höre, die Aufnahme ist nicht so geil, dann macht es eben nicht so viel Spaß und man überlegt wirklich, ja, höre ich mir das jetzt an oder nicht. Eine super Aufnahme, eine professionelle Aufnahme kommt ihr auf jeden Fall viel weiter, als wenn ihr wirklich eine schlechte Aufnahme habt und man hört das Rauschen, man hört viel Raumklang. Oder ihr hört auch, was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind Störgeräusche.
Oh ja.
Also auch Störgeräusche könnt ihr ja abfangen. Gerade, ich meine, viele von euch werden wahrscheinlich in der Mietswohnung wohnen. Nicht jeder hat irgendwie ein Haus, was irgendwie frei steht. Ihr werdet Straßenlärm haben. Es kommt mal eine Sirene, es kommt Straßenverkehr. Der Nachbar klopft, der Postbote klingelt. Ja. Also all die ganzen Sachen, die können immer passieren.
Oder aber Brummen.
Könnt, In der Küche ist es zum Beispiel nicht zu empfehlen, ja, weil da eben sehr viele Geräte sind, wie zum Beispiel der Kühlschrank, der einfach kontinuierlich surrt. Und das kann auf der Aufnahme mit drauf sein.
Genau.
Und das sind Störgeräusche, die ihr auch nicht haben wollt.
Also im Idealfall sowieso so wenig elektrische Geräte wie möglich um euch herum zu haben. Auch, und das ist besonders wichtig, wenn ihr euer Handy am besten ein Stückchen weg vom Mikro legt, weil sonst hat man gerne mal diese Rückkopplung, wenn das Handy gerade versucht, sich mit dem Netz zu verbinden, dann hat man manchmal auch dann elektromagnetische Störfelder. Und auch die möchte man nicht haben.
Oder wenn ihr den Laptop benutzt für die Aufnahme, wenn ihr euer Mikro per USB direkt an den Rechner klemmt und der steht vielleicht in der Nähe, dann kann es eben auch passieren, dass ihr die Lüftergeräusche mit aufnehmt.
Ja.
Ne? Gerade wenn es warm wird und der Rechner wirklich eine Leistung bringen muss und der fängt an zu lüften und das würde man hören. Also auch da versucht wirklich alle Geräte von dem Mikrofon möglichst weit weg zu stellen, damit ihr diese Störgeräusche nicht habt. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da hat der Frank Heiler hat das, glaube ich, mal ganz gut dokumentiert. Der hat sich ja bei sich zu Hause eine eigene Sprecherkabine gebaut.
Ja.
Das ist natürlich auch eine feine Kiste, wenn ihr euch eine eigene Sprecherkabine baut. Das heißt, ihr habt euch einen eigenen Raum geschaffen, den ihr auspolstert, bis er euren Anforderungen entspricht. Und ihr könnt euch da reinstellen, ein Mikrofon installieren und dann habt ihr immer die gleiche Qualität in der Aufnahme, keine Störgeräusche von außen, weil ihr seid ja nochmal in einem separaten Raum, der ja wiederum auch vom Schaumstoff und so weiter quasi geschützt wird. Es ist ja auch ein Dämmmaterial, heißt also auch von außen kommt nicht so viel rein. Und wenn ihr auch den Rechner, sag ich mal, günstig platziert, dann habt ihr doch da keine Störgeräusche und ihr habt eine super Aufnahmemöglichkeit. Jetzt muss man sagen, da muss man natürlich auch das Händchen für haben, man muss ein bisschen Kleingeld dafür überhaben und natürlich auch den Platz.
Und den Platz, ja. Also gerade wer das beruflich machen möchte, das Sprechen, für den empfiehlt es sich eben darüber nachzudenken, weil man ja dann deutlich flexibler ist und dann auch Aufträge im Homeoffice annehmen kann, wenn man denn möchte.
Was ich mir mal gebaut habe, das war so eine, ja, ich sag mal, eine mobile Sprecherkabine. Die konnte man sich aus drei Teilen zusammenstecken. Also ich habe ein Grundgerüst gehabt und einen Deckel und dann konnte man das einfach auf den Schreibtisch stellen. Dann kommt da rein das Mikro und ich habe quasi ja in so einen offenen Schrank gesprochen, der eben auch ausgepolstert war mit Basotec-Platten.
Ja.
Das war eigentlich ganz gut. Den Fehler, den ich gemacht habe, das ist mir später erst aufgefallen, ich habe den Raum ein bisschen zu klein gemacht.
Ja.
Also die ist vielleicht einen Meter hoch und 60 Zentimeter breit, damit ihr ungefähr so wisst, was für ein Größenverhältnis das hat. Und auch, ich glaube, so aus dem Kopf hätte ich jetzt mal gesagt, 50 Zentimeter tief. Mhm. Und ich hätte die ein bisschen breiter und noch ein bisschen tiefer machen können, damit ich das Mikrofon besser positionieren kann, weil ein zu kleiner Raum ist auch nicht gut, weil dann klingt entweder die Stimme so ganz extrem gepresst, wo man sagt, ey, das klingt total unnatürlich, die Bässe werden zu extrem betont. Du brauchst also schon ein ganz klein wenig Luft, darf da ja schon sein. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, man kann das Ding zum Beispiel transportieren. Das ist, wie gesagt, man mit zwei gesunden Armen kann man das ganz gut schleppen. Und man kann es vor allem überall aufbauen, Mikrofon reinstellen und man könnte quasi in jedem Raum mit dieser mobilen Sprecherkabine arbeiten. Ist mir nicht, ich muss auch zugeben, nicht hundertprozentig gelungen, aber man könnte damit auf jeden Fall arbeiten.
Ja, einige abenteuerliche Erfahrungen habe ich bisher gemacht mit eben meinem Mixscreen, der ja auch portabel ist, also quasi meinem aufklappbaren kleinen Raum, die man dann reinsprechen kann. Da habe ich dann auch Heimbesuche gemacht. Also ich habe zwar auch diverse Sprecher dann gerade in meiner Münchner Zeit bei mir zu Hause aufgenommen und war aber auch dann ein ums andere Mal dann in der Verlegenheit, zum Sprecher hinzugehen, also Berg und Prophet und so. Und hatte dann nicht nur den Spaß, im einen Fall in den 9. Stock zu laufen. Ich hab mir gedacht, ich bin fit, ich mach das wirklich, ich laufe da hoch. Blöd kann man sein. Ich war für meine Fitness wahrscheinlich ganz gut, aber ich war dann ziemlich außer Atem. Und wir haben dann bei dem Sprecher im Wohnzimmer aufgenommen. Auch nicht ganz hundertprozentig optimal, hat aber dafür erschreckend gut funktioniert. also mit Mixscreen, und er hat dann den Regisseur, da habe ich nicht Regie geführt, das war für Narbenhaut, da hat das der Dane Rahlmeier die Regie geführt. Ich war quasi der Tonmeister, der das so vorbereitet hat. Haben das dann bei ihm so beim Sprecher dann so vorbereitet. Das war der Donald Arthur, großartiger Sprecher, kennen wir unter anderem als Chefkoch aus South Park oder Kent Brockman aus den Simpsons. Und der hat das dann quasi wirklich an seinem Wohnzimmertisch alles eingelesen, hat dann auf dem Ohr die Regie gehabt per Telefon. Muss man auch aufpassen, dass das Telefon weit genug weg ist, dass das nicht diese Störfelder gemacht hat. Und das Resultat kann man sich im Hörspiel Narbenhaut angucken. War eine sehr abenteuerliche Geschichte, war eine tolle Erfahrung. Und er war, wie gesagt, auch ein toller Sprecher.
Also meine, die lustige Anekdote, jetzt kann ich endlich mal die lustige Anekdote erzählen. Ich habe ja mal so diverse, also kleine Mini-Rollen gesprochen, und das Problem war eben auch, dass diese Wohnung einfach nicht optimiert ist für Sprachaufnahmen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich diese mobile Sprachkabine noch nicht, und ich habe mir tatsächlich, ich hatte die schon. Aber wie gesagt, ich hatte das Problem, dass die halt nicht optimal war. Und dann hat mir der Regisseur dann gesagt, ich weiß leider nicht mehr die Produktion, welche das war, ist schon ein bisschen länger her. Und er sagte, nee, da ist immer noch so Raum halt drauf, kannst du das nicht irgendwie optimieren? Und da habe ich gedacht, ja, weiß ich nicht. Und dann bin ich wirklich hingegangen. Ich habe mir die Box auf den Schreibtisch gestellt. Dann habe ich hinter mir zwei Stative aufgebaut und habe die dann mit einer Stange verbunden, wo normalerweise so ein Foto Hintergrund dran kommt.
Ja.
Und darüber habe ich dann eine Decke gelegt, sogar zwei Decken, damit die an den Seiten auch noch runterkommen, und habe die dann irgendwie auf der Box oben beschwert, dass die halt fixiert sind. Und dann habe ich mich da reingesetzt und hatte so meine eigene Bettenburg. Das hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Das Problem war nur, weil das eben, weil ich umgeben von Decken war und auch so gut wie keine Lüftung mehr da drin hatte, das wurde innerhalb von Minuten sowas von heiß, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und es war jetzt noch nicht Hochsommer. Also das, und ich habe da drin gesessen und ich dachte die ganze Zeit so, meine Güte, nee, also ich kriege schon kaum noch Luft. Und wenn das heiß ist, dann wird ja auch entsprechend die Stimme schnell trocken, also der Mund wird trocken. Und ich musste irgendwie Wasser kippen bis Anschlag, damit ich diese Aufnahmen hingekriegt habe. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Aufnahmen überhaupt ins Hörspiel übernommen wurden.
Ja.
Ich weiß das gar nicht mehr. Das war eigentlich ganz schön. Ich habe damals auf meinem alten Blog, habe ich da auch mal so einen kleinen Bericht zugeschrieben. Vielleicht stelle ich den auf meinem neuen Blog auch noch mal zur Verfügung. War halt echt ganz witzig. Und ich muss wirklich sagen, es hat gut funktioniert.
Ja.
Also am Anfang war ich skeptisch, was diese Bettenburg angeht. Also keine Kissenburg, sondern eine Bettenburg war es. Aber ich kann euch nur sagen, es hat gut funktioniert. Vom Klang her war das wirklich genau richtig, wie es sein sollte. Ist nur ein bisschen umständlich, wenn man dann im Büro so eine riesen Bettenburg irgendwie sich da aufbaut.
Oh ja, das erinnert mich auch daran, ich durfte für die Kollegen von den Ohrenkneifern mal eine kleine Gastrolle einsprechen für das Hörspiel South of Market.
Ja.
Da war ich ein Betrunkener auf einem Parkplatz, und wenn ihr das hört, dann müsst ihr euch vorstellen, ich stand in meinem Wohnzimmer mit Regisseur, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war Dirk, auf dem Ohr, und ich war in diesem Vorhang, habe ich mich eingeschlagen und habe dann meine Aufnahme gemacht, also Mixscreen war vor mir und ich habe mich dann noch umgeben mit diesem Vorhang. Und habe dann den Betrunkenen gespielt. Es ist super. Es hat erschreckend gut funktioniert. Aber es war ein bisschen skurril. Ich glaube, meine Frau hat da ein bisschen geguckt.
Ist übrigens ein sehr schönes Hörspiel. Habe ich hier in der Sammlung stehen.
Schöner Krimi.
Ist auf jeden Fall gut gemacht. Ist so ein
Krimi-Noir.
Ja, ist gut. Das haben sie echt gut umgesetzt. Ich weiß nicht, von wem die Vorlage ist, aber auf jeden Fall bei den Ohrenkneifern direkt zuschlagen, kaufen, ist auf jeden Fall ein super Hörspiel, hat Spaß gemacht. Ja, ich habe also auch am Anfang, habe ich natürlich auch so Mikrofone ausprobiert, und da muss ich sagen, da könnte man ja mal eine eigene Sendung zu machen, wo man bei Mikrofonen aufpassen muss, weil das ist auch so ein eigenes Thema für sich. Der Raumklang ist das eine, das andere ist das Mikrofon. Allerdings finde ich, ist jedes Mikrofon blöd, wenn der Raumklang doof ist. Also.
Es muss beides zusammenpassen. Ansonsten ist das doch vielleicht, weil wir ja auch sehr viele Kollegen im Indie-Bereich haben, die ab und zu mal reinhören, dann habt ihr denn hübsche Anekdoten zum Thema Akustik, die ihr mit der Welt teilen wollt? Wir würden uns riesig freuen. Dann schreibt uns Feedback, Fragen und mehr podcast@ohrenbrecher.de. Wir würden uns riesig freuen. Ja, das Thema Mikrofone, lass uns das gerne mal auf die Liste nehmen. Da können wir sicherlich auch einiges an Erfahrung beitragen, auch welche Typen von Mikrofonen es gibt und wofür du welche Typos nimmst und so weiter. Das ist ganz spannend. Und ja. Da gibt es mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick als Uneingeweihter denken mag.
Dann haben wir jetzt nochmal alles Wichtige über die Raumakustik erzählt. Wir haben jetzt absichtlich, sind wir jetzt nicht so ganz tief in die Thematik eingestiegen.
Abgründe.
Ja, mit welcher Frequenz, weil es gibt natürlich ein paar Dinge, die man auch wissen sollte, wie zum Beispiel, also in welchem Bereich bewegt sich die Stimme, was heißt eigentlich beispielsweise 80 Hertz oder was ist 22 Kilohertz. Das sind alles Sachen, die haben wir jetzt einfach mal rausgelassen, weil es sollte ja auch unterhaltsam sein und wir wollten jetzt hier nicht den Wissenschaftspodcast machen, sondern euch einfach nur ein paar Tipps geben. Wenn ihr Sprachaufnahmen macht, habt ihr einfache Mittel, mit dem ihr die Sprachaufnahme einfach ein bisschen optimieren könnt, damit das Ganze sich auch ordentlich anhört. Und ich hoffe, das haben wir mit dieser Ohrenbrecher-Folge geschafft. Schreibt uns auch gerne auf Instagram an, wenn ich das poste. Könnt ihr mir auch vielleicht mal euer Feedback geben, wie ihr die Sendung fandet. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen, was euch fehlt, was wir noch machen sollten. Ihr kennt das Spielchen, ihr kennt auch die E-Mail-Adresse.
You know the name, you know the number.
Genau. Falk, dann hätte ich gesagt, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung.
Wir sind schon wieder am Anschlag. Die halbe Stunde ist schon wieder voll.
Richtig.
Und es war mir ein Fest. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Gruß an die Welle.
Genau. Habt Spaß, hört Hörspiele. Wir hören und wir sehen uns. Ciao.
Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino.